Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Flexibler arbeiten oder nur 4 Tage in der Woche. So mancher in Deutschland würde sich das wünschen. Eine Forsa-Umfrage unter anderem hat das Thema diese Woche auf den Tisch gebracht. Und in Belgien plant die Regierung sogar einen Anspruch darauf, die wöchentliche Arbeitszeit auf 4 Tage zu verteilen. Doch wie ehrlich ist diese ganze Diskussion? Gehen solche Pläne nicht an manchen Menschen einfach vorbei? Zum Beispiel diejenigen, die schon jetzt kaum genug verdienen und gerne mehr arbeiten würden. Annika Schneider über Work-Life-Balance, eine Diskussion nur der Elite. Unser Beitrag diese Woche zu unserer Serie zur Deutschlandfunk-Denkfabrik von der Hand in den Mund.
Ist Wochenschluss bereits am Freitag, dann ist der ganze Samstag Freitag. Doch fragt nun mancher, wie verbringst du diese schönen Tage? Das, ja, das ist jetzt die Frage.
Die Work-Life-Balance war schon in den 50er Jahren ein Thema. Damals warb die IG Metall für die 5-Tage-Woche. Heute verspricht die Arbeitswelt teils viel größere Freiheiten. Wer will, kann abends arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind. Oder am Sonntagmorgen, vom Café aus. Zeit und Ort angepasst an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Unternehmen experimentieren mit 6-Stunden-Tagen. Angestellte entscheiden sich für 4-Tage-Wochen, für mehr Freizeit. Ein Luxus, der für manche Beschäftigte weit weg ist. Zum Beispiel für die Menschen, die die Soziologin Yvonne Lott 2016 zusammen mit ihrer Kollegin Christina Klenner für eine qualitative Studie interviewt hat. Die Forscherinnen befragten in 2 Krankenhäusern Menschen zu ihren Arbeitszeiten, von der Leitung bis hin zu den Reinigungskräften.
Was ganz interessant war, waren, dass die, die wirklich so am unteren Ende sind der Verteilung, also die, die in der Küche arbeiten, die in der Reinigung arbeiten, dass die häufig eher in Teilzeit arbeiten und auch wirklich nur die Teilzeit angeboten bekommen. Also wir haben mit 1, 2 Reinigungskräften gesprochen, die wollten eigentlich auch ihre Arbeitszeit aufstocken, also wenigstens um ein paar Stunden. Das ging aber nicht.
Die Begründung der Abteilungsleitung? So könne das Personal flexibler eingesetzt werden, zum Beispiel als Ersatz, wenn eine Kollegin krank ist. Die Forscherinnen fanden heraus, wer schlechter qualifiziert ist, kann sich seltener aussuchen, wie viele Wochenstunden er oder sie arbeiten möchte. Ein Betriebsrat aus dem gleichen Krankenhaus sagte über die Reinigungskräfte, Zitat:
Hier greift ja auch der Hygieneaspekt. Und hier muss das eine oder andere schon intensiver gemacht werden. Und ich bin der Auffassung, dass jemand, der 8 Stunden reinigt, dass das nicht funktioniert. Weil das einfach körperlich zu intensiv ist. Und deswegen haben wir an die 95% etwa Teilzeitbeschäftigte mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 24 Stunden.
Flexibilität heißt für Beschäftigte im Niedriglohnsektor also meist, dass sie sich nach den Wünschen anderer richten müssen. Das liegt auch daran, dass Debatten über Arbeitszeit sich heute oft an denen ausrichten, die nicht körperlich arbeiten, sondern Kopfarbeit leisten. Hilmar Schneider leitet das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit in Bonn.
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, die für einen relativ großen Teil von Beschäftigten doch ein ziemliches Privileg hervorgebracht hat. Nämlich all die Tätigkeiten, wo es dreckig zugeht, wo es stinkt, wo man abends nach Schweiß riecht, das haben wir erfolgreich an andere Orte dieser Welt ausgelagert, ohne dass uns deswegen die Arbeit ausgegangen wäre.
Die Pandemie hat für Hilmar Schneider gezeigt, dass erstaunlich viele Menschen von zu Hause hätten arbeiten können. Und der Arbeitsalltag bei intellektuellen Tätigkeiten passt nicht zu den klassischen Arbeitszeitregelungen.
Wir wissen, wenn man ganz ehrlich ist, auch gar nicht, wann wir überhaupt arbeiten. Also intellektuelle Tätigkeiten zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie auch teilweise unbewusst in unserem Gehirn erbracht werden. Manchmal im Schlaf oder beim Zähneputzen. Da kann es passieren, dass man plötzlich den Einfall hat, der einen das Problem löst, mit dem man sich schon seit Tagen rumgeschlagen hat. Und dann kann man sich mit Recht fragen, ja, habe ich denn dann gearbeitet? Wahrscheinlich schon, ja, zumindest das Gehirn hat gearbeitet.
Wer privilegiert ist, kann das zum eigenen Vorteil nutzen. Ideen von unterwegs entwickeln oder früher Feierabend machen, wenn das Konzept schon fertig ist. Bei anderen führt die neue Flexibilität zu Selbstausbeutung. Und wieder andere profitieren gar nicht von den Freiheiten. Befragungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das zur Bundesagentur für Arbeit gehört, zeigten 2015, dass vor allem Beschäftigte mit Minijobs im Vergleich zu regulären Angestellten öfter kurzfristig auf Abruf arbeiten müssen. Bei ihnen kommt es auch häufiger vor, dass Arbeitsdauer, Beginn und Ende nicht formal geregelt sind. Dabei wären gerade Frauen, die wenig Geld verdienen, auf flexible Arbeitsbedingungen angewiesen. Sie übernehmen oft zusätzlich Aufgaben in der Kinderbetreuung, in der Pflege und im Haushalt, die sie anders als Besserverdienende nicht so leicht abgeben können, sagt Yvonne Lott, die am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung das Referat Genderforschung leitet.
Die haben dann eben häufig nicht die Möglichkeit zu sagen, ich hole mir jetzt eine Nanny, ich stelle eine Reinigungskraft ein, und die müssen dann eben in der Tat beides dann eher noch wirklich stemmen, eben die bezahlte Arbeit und die unbezahlte Arbeit zu Hause.
Gerade weil die Vereinbarkeit von Familie und Beruf letztlich alle betrifft, sollten prekäre Arbeitsbedingungen einerseits und mehr Flexibilität andererseits auch zusammen diskutiert werden, findet der Soziologe Markus Bromberger vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
Es ist nicht eine Frage des Entweder-Oder für mich, sondern eine Frage des Sowohl-als-auch. Zum einen eine Politik, die auf die Qualität der Arbeit setzt oder auf die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung, auch zur zeitlichen Selbstbestimmung. Und auf der anderen Seite eine Politik, die Menschen mit schlechten Jobs in die Lage versetzt, besser zu leben.
Davon würden am Ende dann auch alle profitieren, sagt der Soziologieprofessor. Eine Akademikerin nutze Arbeitszeitflexibilität dann vielleicht, um ihre Kreativität zu entfalten. Eine prekär Beschäftigte für Weiterbildung. Die Chancen für Veränderungen stünden gerade jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels gut.
Bei Beschäftigten, denen man normalerweise wenig Macht zuschreibt, gerade die prekär beschäftigt sind, gering qualifiziert sind oder so, auch die haben jetzt eigentlich die Chance, mehr durchzusetzen als vielleicht vor 10 Jahren. Fachkraft ist auch eine Gebäudereinigerin mit Zertifikat zum Beispiel oder ein Sicherheitsmann mit Sachkundenachweis. Die sind alle knapp in Deutschland. Und das könnte man eigentlich wunderbar nutzen für eine gute Arbeitspolitik, die differenziert ansetzt.
Dann könnte die schöne neue Arbeitswelt nicht nur denen zugutekommen, die ohnehin schon bessere Karten haben auf dem Arbeitsmarkt, sondern Chancen auf bessere Arbeitsbedingungen für alle möglich machen.